Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir heute in die Welt um uns herum blicken und sie mit wahren Augen anschauen, dann wird uns mehr und mehr deutlich, wie aktuell die Bibel im Allgemeinen und in dem vorhin gelesenen Text aus dem 1. Timotheusbrief im Speziellen ist. Eines der ständig wiederkehrenden Themen in den Medien, wenn nicht bei uns, dann aber in anderen Teilen der Welt, das ist heute leider die Korruption. Die gab es schon zur Zeit der Bibel. Und ein trauriges, dafür aber umso lehrreicheres Beispiel dafür werden wir in dem Hauptteil der Predigt miteinander betrachten. Das aber nicht mit dem Ziel, uns selbst anerkennend auf die Schulter zu klopfen und zu meinen, uns könne so etwas ja nicht passieren. Nein, vielmehr hoffe ich, dass wir dadurch die Motive auch in uns erkennen, die vielleicht auch uns in einer entsprechenden Situation zu einem entsprechenden Verhalten verleiten könnten. Und möge Gott es uns schenken, dass wir von solchen falschen Motiven in uns auch befreit werden, indem wir sie erkennen und bekennen und Gott um Hilfe bitten. Wenn wir nur die Ermahnungen, die wir aus dem 1. Timotheusbrief gehört haben, wenn wir die nur in unserer Gesellschaft umgesetzt finden würden, dann wäre das Problem der Korruption sehr schnell beseitigt. Im großen Maßstab, aber auch da, wo es uns ganz persönlich betreffen könnte. Geldgier und der Drang, reich zu werden, das sind Einstellungen, die dazu führen, dass sich Menschen unrechtmäßig Gewinn verschaffen wollen. Und unrechtmäßiger Gewinn, das sagt uns sowohl das Sprichwort als auch das Wort Gottes, das wird niemals Bestand haben. Unrecht gut hilft nicht, aber Gerechtigkeit rettet vom Tode. So lesen wir es in Sprüche 10, Vers 2. Wie wahr gerade der erste Teil von Sprüche 10, Vers 2 ist, das wird uns deutlich daran, wenn wir sehen, wie scheinbar so klug eingefädelte Betrugsmanöver oft an einer klitzekleinen Kleinigkeit, ja, wir würden menschlich vermutlich formulieren wollen, an einem dummen Zufall scheitern. Und ich bin sicher, auch dazu könnte jeder von uns ein Beispiel erzählen. Und auch diesen Aspekt finden wir im Hauptteil der Predigt. Der 1. Timotheusbrief, aber auch andere Stellen der Bibel, die machen uns ganz klar, was uns dazu helfen kann, eben nicht in die Korruption zu verfallen, eben nicht unrechtmäßigen Gewinn zu suchen. Und das ist eine Einstellung, dass wir prinzipiell mit dem zufrieden sind, was Gott uns gegeben hat und was er uns gegeben hat, weil er uns lieb hat und weil er uns das Beste geben will. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann haben wir einen Schutz vor unrechtmäßigem Gewinnstreben. Dies macht uns etwa auch Hebräer 13, 5 deutlich, wo wir folgendes Wort lesen. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Es hat einmal jemand gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes. Der Grund dafür ist, dass das Alte Testament uns geistliche Wahrheiten oft durch ganz alltägliche Begebenheiten deutlich illustriert und uns viel plastischer vor Augen stellt als etwa eine neutestamentliche Lehraussage. Und wenn Paulus in 1. Korinther 10 davon schreibt, dass das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, damit wir nicht zum Bösen unsere Lust haben, beziehungsweise das widerfuhr ihnen als ein Vorbild, ist aber geschrieben, uns zur Warnung, ob die das Ende der Zeit gekommen ist, dann dürfen wir diese ernsten Aussagen nicht nur beschränken auf die Frühzeit der Geschichte Israels, sondern ich meine auch auf das gesamte Alte Testament und sie uns auch für heute zur Warnung dienen lassen. Wie aktuell das Wort Gottes im Allgemeinen und das Alte Testament im Speziellen ist, das kann uns auch dadurch verdeutlicht werden, dass wir uns in einem allgemeinbildenden Lexikon einmal anschauen, wie dort Korruption definiert ist. Und ich habe in einem Lexikon Folgendes gefunden. Moralischer Verfall, im politischen Leben das Ausnutzen staatlicher Machtmittel oder der Vorteile einer öffentlichen Stellung zur Erlangung gesetzwidriger, privater oder politischer Vorteile. Ich will Sie nun nicht länger auf die Folter spannen, sondern uns vielmehr den Predigtext aus 2. Könige 5, 19b bis 27 lesen, und ich lese ihn uns aus der Lutherbibel. 2. Könige 5, 19b bis 27. Und als er, also Naaman, von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer, Naaman, verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach, geht's gut? Er sprach, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach, nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern, die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, woher, Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und dein Nachkommen alle Zeit. Da ging Naaman von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Im 2. Buch der Könige werden uns insgesamt 16 Wunder berichtet, die Gott durch den Propheten Elisa gewirkt hat. Gerade doppelt so viel wie durch seinen Vorgänger und Lehrmeister Elia. Und entsprechend der Lehraussage, dass ein doppelter Anteil von Elias Geist auf Elisa fallen sollte. Denn Elia, so berichtet uns die Bibel, hat genau 8 Wunder gewirkt. In dem eben gelesenen Kapitel von 2. Könige 5 werden uns das 10. und das 11. Wunder Elisas berichtet. Das erste, nämlich die wunderbare Heilung des Syrers Naaman von einem Aussatz, das wird uns in sehr ausführlicher Form dargestellt. Das zweite dagegen nur sehr knapp. Doch darin besteht längst nicht der einzige Unterschied zwischen beiden. Zwischen beiden Wundern, die zeitlich und sachlich sehr eng miteinander verknüpft sind. Der heidnische General Naaman wurde von Gott durch das Wort des Propheten Elisa und aufgrund seines Glaubensgehorsams von dem schrecklichen Aussatz geheilt und mit der Erkenntnis der Gnade Gottes für sein weiteres Leben reich beschenkt. Naaman hat auch erleben dürfen, dass Gottes Gnade wirklich umsonst ist und dass er sie mit seinen noch so wertvollen Schätzen überhaupt nicht im Ansatz bezahlen kann, sondern dass sie ihm vielmehr umsonst geschenkt wird. Und dass Naaman zu dieser Erkenntnis kommen konnte, da hat sich ja ganz klar mitgespielt die Tatsache, dass Elisa eben gerade nicht sich Bezahlung für das Wunder Gottes hat nehmen wollen, hat sich nichts von ihm und seinen Schätzen geben lassen. Das 10. Wunder Elisas endet in unserem Kapitel, in dem Vers 19a, mit den Worten, zieh hin mit Frieden. Dann folgt mit dem Vers 19b beginnend der Rest des Kapitels, in dem uns das 11. Wunder Elisas beschrieben wird. ganz im Gegensatz zum Gnadenhandeln Gottes gegenüber einem Heiden und Feind seines Volkes, wie wir zu Beginn gelesen haben, wird hier das Gerichtshandeln Gottes gegenüber einem Angehörigen seines Volkes und Diener seines Propheten ganz deutlich herausgestellt. Naaman wurde von Gott nicht zuletzt aufgrund seines Glaubensgehorsams geheilt. Gehazi dagegen wurde von Gott aufgrund seines Betruges und seiner Unbußfertigkeit mit eben dieser unheilbaren Krankheit des Aussatzes geschlagen. Er und alle seine Nachkommen. Gerade dieser Gegensatz zwischen Naaman und Gehazi, der soll uns wachrütteln und uns daran erinnern, dass wir uns niemals, wirklich niemals, etwas auf unsere geistlichen Lorbeeren einbilden können oder gar uns daran drauf ausruhen können. Denn alles, was wir von Gott bekommen haben, haben wir aus lauter Gnade und nicht aus unserem Verdienst heraus bekommen. Und wir wollen uns daran erinnern lassen, was wir im Neuen Testament in Matthäus 21, 43 und 1. Petrus 4, 17a lesen, nämlich: Darum sage ich, Jesus, euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte trägt. Beziehungsweise 1. Petrus 4, 17a, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt bei dem Hause Gottes. Wir wollen uns nun ein wenig näher im Hauptteil der Predigt anschauen, wie es dazu überhaupt kommen konnte, dass Gott Gehazi, den Diener des Propheten Elisa, mit unheilbarem Aussatz schlagen musste. Diese Betrachtung kann und soll uns davor warnen, persönlich, dass wir nicht in die gleiche Sünde fallen wie er, und wir sollen uns klar machen, dass so eine schwere Sünde wie die bei Gehazi auch bei uns vorkommen kann und auch bei uns ganz bestimmt wie bei Gehazi ihre Vorstufen hat. Wenn Jakobus in seinem ersten Kapitel im Vers 15 davon spricht, dass wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod, dann macht er davon deutlich, dass der Übergang von der Lust zur Sünde mit einer Geburt verglichen wird, also häufig eben nicht eine spontane Sache ist, sondern vielmehr etwas ist, was seine Zeit braucht und seine Ursache hat. Und wenn Gott den Kain, 1. Mose 4, 7, vor seinem Brudermord einerseits warnt, ihn andererseits aber auch dazu auffordert, über die Sünde zu herrschen, dann wollen wir uns dieses deutliche Beispiel von Gehazis Korruption und ihren schrecklichen Folgen zur Warnung dienen lassen und auch uns von Gott die Gnade erbitten, wie Kain es leider nicht getan hat, über die Sünde herrschen zu können, Gottes Hilfe und aus seiner Kraft heraus. Unserem Predigtext können wir 5 Warnungen entnehmen, die Warnungen, die eben die Vorstufen zu Gehazis Sünde betreffen und die uns helfen können, nicht in den gleichen Fehler hineinzufallen. Erste Warnung: Pass auf, dass du die Gnade Gottes nicht gering achtest. Der erste Schritt von Gehazis Krummatur, die schließlich mit seinem Aussatz handelt, der beginnt nicht in seinem Tun, sondern in seinem Denken. Und er beginnt schon bald, nachdem Naaman seine Heimreise angetreten hat. Wir lesen nämlich in unserem Predigtext: Und als er eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehazi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. Er betrachtet Naaman also als jemanden, von dem Elisa doch gefälligst für die Heilung sich hätte ordentlich bezahlen lassen sollen und ihm eben nicht die Heilung umsonst geben lassen können. Außerdem wird aus den beiden Worten diesen Aramäer durch und durch deutlich, wie sehr Gehazi Naaman verachtet. Und darüber hinaus meine ich aus dem Textzusammenhang entnehmen zu dürfen, dass Gehazi nicht nur auf den Propheten Elisa sauer ist, sondern letzten Endes auf Gott selbst, der Elisa natürlich in seinem Tun und Lassen geleitet hat. Gehasi, und das wollen wir uns ganz gut merken, er lebte als Diener des Propheten Elisa in einer geheiligten Umgebung. Und trotzdem konnte er damit nicht klarkommen, dass Gott Naaman diesen Aramäer als ein Heiden aus einem Israel auch noch feindlich gesonnenen Volk, dass Gott diesem Aramäer seine Gnade völlig umsonst erwiesen hat. Er meinte, dass wenn Gott doch den Naaman geheilt hat, dass er dann doch wenigstens für seine Heilung hätte etwas bezahlen sollen. Er hat also die Gnade Gottes gegenüber Naaman verachtet, ja sogar schärfstens missbilligt. Und dass Gehasi meinte, diesen in seinen Augen Fehler Gottes korrigieren und wieder gut machen zu müssen, das scheint mir neben seiner Habgier ein wesentliches Motiv für sein betrügerisches Handeln gewesen zu sein. Dabei hat er aber eine Sache vergessen, eine ganz wesentliche Sache. Nämlich, dass es nicht sein eigener Verdienst ist, sondern vielmehr allein die Gnade Gottes, dass er selbst zum auserwählten Volk Gottes gehört und dass er eben selbst nicht auch einer von diesen Aramäern ist. Hier tut sich uns ein Zusammenhang auf, der in der Bibel ganz durch und durch zentral zu sein scheint. Wer sich auch nur ein kleines bisschen etwas auf seinen eigenen guten Charakter oder seine eigenen frommen Werke einbildet, der wird fast zwangsläufig alle anderen verachten, die seinen Standard nicht erreichen. Seinen Standard nicht erreichen, in einem unabhängig davon, ob das der biblische Standard ist oder ob das der Standard ist, den er selbst sich gesetzt hat. Wir wollen unbedingt von Jesu Worten lernen in Lukas 18, Vers 9, wo Jesus zu denen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen, wo Jesus diesen Pharisäern dann das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner sagen musste. Hüten wir uns als neutestamentliches Volk Gottes davor, die freie Gnade, die Gott uns in vielfältigster Weise schon erwiesen hat und immer noch erweist und die wir in keinster Weise verdient haben, hüten wir uns davor, sie gering zu achten. Und beachten wir auch aus unserem Bibeltext, dass diese Geringachtung nicht nur an sich schon eine schwere Sünde darstellt, sondern eben noch ganz verheerend negative Konsequenzen auch für uns zur Folge haben kann. Bekennen wir doch viel lieber mit dem Apostel Paulus Frohgemut, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn das unsere Lebenseinstellung ist, dann werden wir dadurch bestimmt ein ganzes Stück weit davor bewahrt werden, etwas, was Gott uns gegeben hat und uns nur aus reiner Gnade gegeben hat, zu unserem eigenen Vorteil ausnutzen zu wollen. Gehasi hat die freie Gnade Gottes verachtet. Trotzdem aber wäre es für ihn noch nicht zu spät gewesen, hätte er die zweite Warnung beachtet, die sich für uns aus seiner krummen Tour ergibt. Zweite Warnung, pass auf vor dem bösen Vorsatz in deinem Herzen. Aus dem Gesetz des Mose kann man entnehmen, dass der Aussatz als Kennzeichen die Tatsache hatte, dass er sich immer weiter ausgebreitet hat, nicht statisch geblieben ist. Und ganz entsprechend ist es auch in der Sünde, sie wird sich ausbreiten, wo ihr nicht gewehrt wird. Zunächst sehen wir in unserem Predigttext, gönnt Gehasi in Anführungszeichen nur dem Naaman nicht die freie Gnade Gottes. Nun, als nächstes wittert er die Chance, aus dieser freien Gnade Gottes persönlichen Profit herauszuschlagen. Bei rechter Betrachtung eigentlich eine unfassbare Sache, dass ein langjähriger Diener des Propheten Elisa seine Aufgabe im Reich Gottes dazu benutzt, seine eigenen Begierden zu stillen. Doch wenn wir uns die Aufforderung im Neuen Testament an verschiedenen Stellen betrachten, dann war das ein Problem, das nicht nur das Alte Testament betrifft und betraf, sondern dass die neutestamentliche Gemeinde genauso betrifft. Paulus etwa warnt davor, dass man auf die bösen Arbeiter Acht gibt. Und er sagt, dass wir uns als unsträfliche und rechtschaffene Arbeiter erzeigen sollen. Also diese Gefahr, persönlichen Profit, auch wenn er vielleicht immateriell sein sollte, vielleicht Anerkennung, Wertschätzung darstellt, dieser Profit, den können wir auch sehr leicht aus unserer Stellung als Kinder Gottes und den Gaben, die er uns gegeben hat, herausschlagen wollen. Der böse Vorsatz in Gehartes Herzen, so wahr der Herr lebt, ich will mir mit ihm nachlaufen und mir etwas von ihm, also von Naaman, geben lassen, bei dem er auch noch den Namen Gottes missbraucht. Das war bestimmt keine spontane Eingebung, sondern vielmehr Folge einer latenten Unzufriedenheit zu sein, eine Unzufriedenheit in seinem Herzen mit dem, was Gott ihm gegeben oder eben gerade nicht gegeben hat, mit dem, was Gott ihm doch zu seinem Besten gegeben bzw. versagt hat. Und wovon Gehasi wohl die ganze Zeit schon geträumt hatte, das sagt Elisa ihm in Vers 26b mit folgenden Worten geradewegs auf den Kopf zu. Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Wie wir in der Einleitung schon ein wenig gesehen haben, hängen auch bei uns Habgier und Unzufriedenheit mit dem, was Gott uns gegeben bzw. versagt hat, ganz nah beieinander. Und in dem Maß, wo wir fest darauf vertrauen, dass Gott uns auch damit, was er uns gegeben bzw. versagt hat, alle Dinge zum Besten dienen lässt und dass er uns keineswegs im Stich lassen wird, wenn wir damit fest rechnen, wird das ein Schutz für uns sein, einen solchen Vorsatz in unserem Herzen zu fassen, wie Gehasi es getan hat, nämlich den Vorsatz, sich unrechtmäßigen Gewinn anzueignen. Seien wir also zufrieden mit dem, was wir haben. Mehr noch, zufrieden mit dem, was wir in Christus haben und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Dann sollte es uns nicht mehr so schwer sein, dem 10. Gebot zu gehorchen und eben nicht das zu begehren, was unser Nächster hat und was wir uns vielleicht nur deshalb, weil er es hat, auch so sehnlich wünschen. Und in entsprechender Weise sollte dann auch der böse Vorsatz in unserem Herzen, uns Dinge anzueignen, die uns nicht gehören, immer weniger zum Zug kommen können. Kommen wir nun zur dritten Warnung. Pass auf, dass du deine böse Absicht nicht in die Tat umsetzt. Den Übergang von der bösen Absicht bis hin zur bösen Tat, den finden wir, wie schon angedeutet, in Jakobus 1,15 sehr treffend mit dem Bild einer Geburt beschrieben. Es kann also wirklich einige Zeit dauern, bis die böse Absicht in die Tat sich umgesetzt hat. Sowohl der zeitliche Aspekt als auch die Tatsache, dass es sehr schwer sein kann, von einem einmal gefassten bösen Entschluss wieder umzukehren, das wird aus den Versen 21 bis 24 aus unserem Predigtext sehr deutlich. Naaman musste erst einmal Gehasi nachlaufen und ihn einholen, was sicher seine Zeit gedauert hat und sicher mit einer großen Anstrengung verbunden war. Und doch hat Gehasi, genauso wie vielleicht auch wir in unserem Leben, wenn uns einmal die Lust am Bösen gepackt hat, er hat all das auf sich genommen, um seine böse Absicht in die Tat umzusetzen. Er hätte doch, wie wir auch vielleicht denken wollen, auf dem ganzen Weg nach Eman nach zur Besinnung kommen und sein böses Vorhaben noch rechtzeitig abbrechen können, indem er einfach wieder umgekehrt hätte. Das ist einerseits vollkommen richtig und klar. Wenn wir aber ehrlich zu uns selbst sind, dann werden wir bei uns selbst auch oft genug feststellen, dass wenn wir uns etwas in unseren Kopf gesetzt haben, und vielleicht gerade dann, wenn es etwas Böses ist, dass wir das dann genauso tun wie Gehasi und uns davon leider oft genug nicht abbringen lassen. Wollen wir also doch daraus ganz neu lernen, zur Besinnung zu kommen und das zu tun, was Paulus den Korinthern im 1. Korinther 15,34 schreibt, nämlich recht nüchtern zu werden und nicht zu sündigen. Hätte Kain zum Beispiel diese Aufforderung von Paulus gekannt und befolgt, dann hätte es in 1. Mose 4 keinen Brudermord gegeben. Vielmehr macht Gott an dieser Stelle deutlich, dass die Überwindung der Sünde prinzipiell möglich ist, wenn er zu Kain sagt, bist du aber fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und hat sie Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Auch hier hat die Tatsünde eine Vorgeschichte und auch hier war eine Zeitspanne zwischen dem Vorsatz und der Tat. Aus Zeitgründen kann ich auf die Details der Verse 21 bis 24 leider nicht eingehen. Nur so viel. Alles beginnt mit einem Ja, aber. Und eine Sünde zieht die nächste nach sich. Um einen Teil von Naamans Reichtümern sich zu erschleichen, muss Gehasi die Unwahrheit sagen. Und Elisa und damit letztlich Gott selbst gegenüber Naaman in Misskredit bringen. Und weiter Elisa bei seiner Frage nach seinem Verbleib direkt ins Gesicht anlügen. Diese schiefe Bahn, auf die man sich mit jedem bösen Vorsatz begibt, die wird auch in Psalm 1, Vers 1 deutlich beschrieben. Und sie soll uns davor warnen, dass wir nicht meinen, wir könnten doch mit der Sünde spielen und wenn es dann irgendwann brenzlig wird, könnten wir jederzeit noch rechtzeitig aussteigen. Naaman konnte es nicht, Kain konnte es nicht. Warum soll es dann uns gelingen? Und dass die Sünde ein furchtbarer Herr ist, das sollte uns aus beiden Gegebenheiten mehr als deutlich werden und uns umso mehr zur Warnung dienen. Wollen wir doch daraus für unser Leben lernen, schon die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, zu fangen in unserem Leben und zu fangen, dass sie sich nicht weiter ausbreiten können und nicht zu handfester Korruption und der Missbrauch unserer Stellung als Kinder Gottes sich auswachsen. Und wie wichtig schon die kleinen Dinge sein können, das wird durch die Ergebnisse einer Untersuchung unterstrichen, die belegt, dass in New York gerade die Diplomaten aus den Staaten, in denen Korruption als besonders weit verbreitet gilt, dass sie besonders häufig als Parksünder auffallen. Vierte Warnung. Wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Eine Lehre, die wir aus dem Buch der Sprüche ziehen können, das ist die, dass es dem Gerechten letztlich gut und dem Gottlosen am Ende schlecht ergehen wird. Das gilt auf jeden Fall aus der Perspektive der Ewigkeit, zeigt sich aber häufig genug auch schon in diesem Leben. Was wir aber mit dieser Erkenntnis keinesfalls machen dürfen, ist, sie umzukehren und zu meinen, dass die Tatsache, dass es uns gut geht und wir Erfolg haben, dass die quasi automatisch bedeutet, dass wir uns auf dem rechten Weg befinden und unter dem Segen Gottes stehen. Und genau vor diesem Fehlschluss will uns das Ergehen Gehasis aufs Schärfste warnen. Auf seiner krummen Tour hat nämlich am Anfang alles besser geklappt, als sich Gehasi jeweils hätte erträumen lassen können. Er hat Naaman und seine Karawane recht schnell gefunden und eingeholt. Elisa war anscheinend weit weg. Naaman hatte bestimmt kein Handy dabei, mit dem er bei Elisa hätte nachfragen können, ob das wohl alles auch mit rechten Dingen zugeht. Naaman hat des Weiteren Gehasi seine Lüge offensichtlich anstandslos geglaubt und ihm darüber hinaus noch doppelt so viel Silber gegeben, wie er es von ihm erbeten hatte. Mehr noch, Naamans Diener trugen für Gehasi das schwere Silber fast bis zur Haustür, aber eben nur fast, sodass Elisa nicht mehr den Dienern in die Hände, in die Arme laufen konnte. Und darüber hinaus hatte Gehasi noch Gelegenheit, seine gerade erst erschlichenen Reichtümer im Haus zu verstecken, bevor er mit Elisa wieder zusammentraf. Also bis dahin hat alles wunderbar geklappt. Und doch war Gehasi auf einem durch und durch falschen Weg und ganz nah davor, mit dem Aussatz geschlagen zu werden. Mit dem Aussatz, von dem Naaman gerade erst geheilt worden war. lernen wir doch für uns daraus, dass die Tatsache, dass Dinge wie am Schnürchen zu scheinen laufen, noch lange nicht bedeuten müssen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Richtig oder falsch, das wird nicht durch das Ergebnis, auch nicht unbedingt durch unsere Motivation, sondern letztlich dadurch entschieden, ob wir uns im Willen Gottes und in Übereinstimmung mit seinem Wort befinden oder nicht. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. So sagt es uns etwa das Sprichwort. Und das ist auch die Lehre der Bibel, wie wir es etwa in 1. Mose 15, 16 sehen. Lassen wir also uns niemals von scheinbarem Erfolg blenden, sondern betrachten wir lieber die Warnung, Sprüche 14, 12, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Fünfte und letzte Warnung. Pass auf, dass du die Gelegenheit zur rechtzeitigen Umkehr nicht verpasst. Gehasi musste zwar wegen seiner Sünde nicht sterben, aber Aussatz für ihn und seine gesamte Nachkommenschaft, das war eine fast vergleichbar schwere Strafe. Sünde nutzt uns also niemals etwas, vielmehr schadet sie uns immer. Zusätzlich dazu natürlich, dass sie anderen Menschen Leid zufügt und vor allem Gottes Ehre verunehrt. Gehasi ist nun wieder vor seinen Herrn Elisa getreten und ich verstehe die Frage Elisas, woher Gehasi so, als hätte er damit Gehasi noch eine letzte Chance zur Umkehr geben wollen, bevor Elisa im Namen Gottes die furchtbare Strafe des Aussatzes über Gehasi und alle seine Nachkommen aussprechen musste. Gehasi hat also Naaman belügen können, nicht aber Elisa und noch viel weniger Gott. Alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen hat er getroffen, damit sein Betrug nicht auffliegt. Dabei aber übersehen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der alles sieht und den man nicht betrügen kann. Und es war eben gerade dieser Versuch, Gott zu betrügen, der ihn dem Gericht Gottes aussetzte und zu Recht aussetzte. Die Chance zur rechtzeitigen Umkehr, das wäre sicher für Gehasi nicht einfach gewesen, wenn er hätte bekennen müssen, jawohl, ich war weg gewesen, weil ich nach Naaman seine Reichtümer abgeschwindelt hätte. Aber sie wäre ganz bestimmt noch das kleinere Übel gewesen und letztlich sogar für ihn nur gut. Wir kennen im Alten Testament noch weitere Berichte über Menschen, die Gott aufgrund ihrer schweren Sünde mit Aussatz bestrafen musste. Einer von ihnen steht in 2. Chronik 25 und es geht um den König Osia, der sich unterstand, im Tempel als Priester zu fungieren, obwohl doch Gott die Ämter von Priester und Prophet bis zum Kommen unseres Herrn Jesus Christus strikt getrennt hatte. Eine Parallele zwischen beiden Situationen besteht nun gerade darin, dass auch Osia erst dann von Gott mit Aussatz geschlagen wurde, nachdem er den Ruf zur Umkehr, der an ihn durch den Hohepriester samt 80 weiteren Priestern ergangen war, nachdem er ihn bewusst ausgeschlagen und sogar darüber zornig geworden war. Wenn also an uns der Ruf zur Umkehr ergeht, dann wollen wir ihn nicht ausschlagen, sondern wollen ihn nutzen und nicht unsere Herzen verstocken, sondern uns daran erinnern, dass Gottes Güte es ist und nichts anderes, die uns zur Buße leitet. Und uns deshalb gerne von Gott über unsere Schuld überführen lassen. Und das wiederum nicht allein aus Angst vor dem, was folgen könnte, wenn wir nicht umkehren, sondern aus der Gewissheit heraus, dass Gottes Weg immer der beste Weg ist, auch wenn er vielleicht nicht der bequemste Weg ist. Für heute und für unsere Zukunft wollen wir uns die fünf Warnungen, die unser Predigttext enthält, zu Herzen nehmen, um so vor der Sünde im Allgemeinen und der Korruption geistlich oder materiell im Besonderen bewahrt zu werden. Erste Warnung, pass auf, dass du die Gnade Gottes nicht gering achtest. Zweite Warnung, pass auf vor dem bösen Vorsatz in deinem Herzen. Dritte Warnung, pass auf, dass du deine böse Absicht nicht in die Tat umsetzt. Vierte Absicht, wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Fünfte Warnung, pass auf, dass du die Gelegenheit zur rechtzeitigen Umkehr nicht verpasst. Ich will die Predigt aber nicht ohne eine Ermutigung für diejenigen unter uns schließen, denen vielleicht jetzt gerade Folgendes durch den Kopf geht. Das ist ja alles recht und schön, was du gesagt hast, aber was ist mit mir, der oder die ich in der Vergangenheit Gottes Warnungen ausgeschlagen oder nicht gehört habe und nun die Konsequenzen tragen muss? Nun, zunächst einmal will ich dir sagen, dass für dich auch heute noch, falls noch nicht geschehen, die Gelegenheit zur Umkehr besteht. Dass Gott auch heute noch dir die Worte zuruft, die er zuvor durch Jesaja an sein Volk gerichtet hat. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Weiter will ich dir Mut machen, dich auch und gerade mit deiner selbstverschuldeten Not an den zu wenden, der sie allein beseitigen, dir oder aber dir die Kraft geben kann, damit zu leben. Unsere natürliche Reaktion auf Schwierigkeiten, die wir uns selbst und völlig grundlos aufgeladen haben, das ist die, dass wir uns vor Gott und Menschen schämen und lieber vor Gott weglaufen, als gerade dann und damit zu ihm zu fliehen. Doch Gott wartet gerade in einer solchen Situation darauf, dass wir uns wieder zu ihm wenden. Das macht er uns dadurch sehr deutlich, dass er einerseits durch den Propheten Jesaja sagt, das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt und fragt nicht nach dem Herrn Zebaoth. Und andererseits uns dazu auffordert, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Und unser Gott ist sogar so groß, dass er das, was uns ursprünglich zum Fluch geworden ist, dass er uns das sogar noch in Segen verwandeln kann. Dieser Segen aus dem Fluch, das war für den zuvor durch und durch gottlosen König Manasse, dass er erkannte, dass der Herr Gott ist. Mögen wir diese zentrale Erkenntnis Manasses schon frühzeitig gewinnen, damit wir uns selbst und anderen viel Leid ersparen. Wo das aber nicht der Fall ist bzw. war, da wollen wir uns der Gnade Gottes anbefehlen, der genauso wie damals an Manasse auch an uns wunderbar handeln kann. Mit dem Bericht über sein Ergehen, wie wir ihn in 2. Chronik 33 lesen, will ich die Predigt schließen. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr von den Kindern Israel vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assyrien. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er dem Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Amen.